Oh. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, Jesus kennenzulernen. Und der Geist Gottes wohnt in uns. Stellt euch das vor. Der Geist Gottes, der über diesem Durcheinander, über diesem Tohuwabohu geschwebt ist, dieser Welt, dieser Entgleisung. Und er hat alles wunderbar gemacht. Es gibt Hoffnung für mich und für dich. Weil dieser Geist, der ist hier und der eifert um unser Herz. Der eifert um unser Herz. Wow. Ja, habt ihr gelesen? Gott möchte den Himmel auf Erden hereinbrechen lassen. Wir werden sehen, das ist nicht meine Idee. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Und es ist immer, wir haben die letzten paar Jahre mit Covid alles ein bisschen speziell gewesen. Ich habe für dieses Jahr wirklich ein Wort auf dem Herzen für das CCP. Und ich denke, es kommt vom Himmel und möge es dein Herz wirklich segnen. Es gab so ein Urgestein in der SPM, der Emil Hartmann, wer kennt den noch, ein Pioniervater der SPM. Sind wir schon so alt, dass nur noch ich ihn kenne, Mama mia. Und er war ein wunderbarer Lehrer, war auch ein Missionar, der war in Afrika und so weiter. So ganz langsam hat er geredet mit einer Autorität, unglaublich. Und er hat immer gesagt, das Alte Testament ist so wie ein Bilderbuch für die Wahrheiten des Neuen Testamentes. Und er hat gepredigt über Jona und diese kleinen Propheten. Sensationell. Wie inspirativ sind doch diese Bilder dieses Alten Testamentes. So wunderbar selbsterklärend. Und wir möchten eintauchen in eine Geschichte, die ihr dann zu Hause lesen könnt, in 2. Könige 3. Zeithalber habe ich sie jetzt doch gestrichen, dass wir da nicht ganz zu viel Zeit verlieren. Aber die Überschrift lautet: König Joram von Israel und sein Sieg über die Moabiter. Wer von euch möchte denn dieses Jahr siegreich sein? Oh yes! Wir möchten siegreich sein für unseren großen König. Jawohl. Und die Geschichte, habt ihr schon den ersten Vers, beginnt so. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria. Bibelkenner wissen, dass dieser König Joram etwa in der Mitte des 8. Jahrhunderts den Königsthron von seinem gottlosen Vater Ahab übernommen hatte. Der Ahab hat es wirklich bös getrieben mit seiner Frau Isabel. Sie haben die Anbetung des Baals mit voller Hingabe propagandiert und gepusht. Aber Gott ist ein gerechter Gott und er ist auch ein Richter. Und gemäß der prophetischen Warnung erlebten diese beiden ein bitteres Ende, sodass ihr Blut von den Hunden aufgeweckt worden war, als Zeichen für Israel. Und dieser König Joram, der hat das miterlebt. Und der war geschockt, weil Gottes Wort eingetroffen ist, weil dieses Gericht über seine Eltern gekommen ist. Und er hat interessanterweise die Baalstatue seiner Eltern entfernt. Das war mutig. Aber leider wandelte er nicht mit dem lebendigen Gott. Er hat sich entschieden, weiter der Götzenverehrung einfach hinzugeben, die ein anderer seiner üblen Vorfahren eingeführt hatte. Jetzt ist er als junger König an die Macht gekommen und jetzt steht da im 2. Könige 3,5 das Nächste, das wir studieren. Und es geschah, als Ahab tot war, da fiel der König der Moabiter von dem König von Israel ab. Moab war tributpflichtig und der hat sich gedacht, jetzt gibt es einen neuen König, das wird ein bisschen unstabil, das ist mein Moment, ich zahle meine Tribute nicht weiter. Und der junge König hat gesagt, ich setze sofort ein klares Zeichen, ich werde dich angreifen, ich werde die Tribute wieder einfordern von dir, du sollst mir untertan bleiben. Und er hatte eine mehr oder weniger freiwillige Kampftruppe zusammengestellt, farbig wie der Regenbogen. Zusammen mit dem gottesfürchtigen König von Juda, gibt's denn das? Und dem König von Edom, drei Könige, drei Armeen, die sind gegen Moab in den Krieg gezogen. Die haben zugesagt. Wir haben gesehen, das Ganze war weder religiös motiviert noch von Gott legitimiert, ganz klar. Und manchmal sind wir Menschen überkühn und übertoll, oder? Und sie haben gesagt, wir hecken so einen kühnen Plan aus, dass der König von Moab so richtig überrumpelt wird. Wir greifen ihn von hinten an, fallen ihm in der Rücke. Wir marschieren dazu 7 Tage in der Wüste. Und er wird so überrascht sein, dass wir von hinten kommen, dass er geschlagen sein wird vom ersten Moment an. Und so heißt dann im 9. Vers, da zogen der König von Israel, der König von Juda, der König von Edom aus. Und als sie aber einen Umweg von 7 Tagreisen zurückgelegt hatten, das war durch die Wüste, da hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Kein Wunder! 7 Tage in der Wüste! Mach das mal! Aber bitte nicht mit 3 riesigen Armeen. Und wieso es 7 Tage gebraucht hat, bis es ihnen gedämmert hatte, dass sie ein Mist gebaut haben, weiß ich nicht. Plötzlich haben sie gemerkt, Mensch, sind wir blöd gewesen. Wir haben uns selber schachmatt gesetzt. Ist es dir auch schon so ergangen? Mir schon. Ich sage manchmal, wie kann man nur so dumm sein, oder? Mit Bangen stellten sie nach 7 Tagen Durst fest, in der brütig heißen Wüste, dass sie jede Stunde, wo sie noch länger ohne Wasser waren, schwächer wurden, verwundbarer wurden und zweifellos zum Gespött der ganzen Völker. Der König Joram hat Glück gehabt, dass er einen Joker dabei gehabt hatte, den gottesfürchtigen Josaphat. Auch wenn der ganz sicher versagt hatte, wenn der todsicher nicht im Auftrag Gottes unterwegs gewesen war, das hat er in seinem jugendlichen Übermut gemacht. Und sie waren in der Patsche und sie waren mit dem Wand an, mit dem Rücken an der Wand. Und der gottesfürchtige König Josaphat hat gesagt, hey, es gibt noch eine Lösung. Wir gehen zum Propheten Gottes. Der wird uns zeigen, was wir in dieser misslichen Lage tun haben. Und wir haben keine Zeit, diese wunderbaren Einzelheiten anzusehen. Aber Folgendes ist geschehen. Nach einem interessanten Intermezzo hat dieser König Elisa dann gesagt. Und Elisa sprach, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal Grube an Grube aus. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen und dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und euch, auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben, sodass ihr alle festen Städte und alle auserlesenen Städte schlagen werden. Was für eine geniale Verheißung kam da in diese aussichtslose Situation hinein. Habt ihr gelesen? Ohne Wind, ohne Regen würde Wasser fließen in dieses Wüstental, wo es sonst nie regnet. Und dann werden sie sogar auch noch die Feinde überwinden. Aber die Sache hat einen gewaltigen Haken. Das Kriegsheer sollte nicht tatenlos abwarten, sondern im Glauben an die Verheißungen Gottes die Schaufeln ergreifen und Grube an Grube graben. Klingt gut in der Wüste, hä? Das ist steinhart, das ist heiß. Für den ungläubigen Joram war das wohl nicht die erhoffte Antwort. Er sah sich schon in der Wüste, zur leichten Beute und zum Gespött der Feinde zu werden, so wie er jetzt war. Und jetzt sollte er sozusagen im Angesicht der feindlichen Späher und Spione auch noch sinnlos Löcher in den harten Boden graben. Wie bescheuert war denn diese Idee? Manchmal verlangt Gott von uns Dinge, die verstehen wir nicht ganz, oder? Da denken wir, was soll denn das? Und das war wirklich kein leichtes Unterfangen. 7 Tage Wüstenreise im Gepäck, müde, durstig in der prallen Hitze. Wärst du bereit gewesen, unter diesen Umständen in die Hände zu spucken, die Schaufel zu ergreifen und beginnen, Löcher in der Größe einer Badewanne zu buddeln? Ich kann es mir nur so vorstellen. Die waren so desperate, wie sagt man auf Deutsch, die waren so verzweifelt, die haben es einfach gemacht. Aber wahrscheinlich haben sie schon ehrlicherweise gedacht, wahrscheinlich schaufeln wir hier unsere eigenen Gräber aus. Irgendwie hat es geklappt. Sie haben nochmals hart gearbeitet. Sie haben den Schaufeln abgelegt. Und sie waren enttäuscht. Trotz der harten Arbeit blieb alles beim Alten. Erschöpft, geschlagen, hoffnungslos sind sie schlafen gegangen, ohne nur den kleinsten Erfolg gesehen zu haben. Aber irgendwann in der Nacht hat Gott gesagt, jetzt ist genug heute unten, und hat es in den Bergen regnen lassen. Und durch einen ausgetrockneten Fußbett wurde so dieses Wüstental mit diesem gewaltigen Wassermassen von den Bergen überfüllt. Und die Gruben waren alle randvoll mit Wasser. Interessant ist sofort das nächste Wunder geschehen. Die Feinde haben sich lächerlich gemacht und haben das gesehen. Aber weil dieses Gestein so ein bisschen rötlich ist, ist dann die Sonne aufgestiegen und dieses Wasser hat so rötlich einen rötlichen Schein abgegeben. Und die Moabiter haben gesagt, jetzt hört, schaut mal das an, wie blöd sind die? 7 Tage laufen die in der Wüste. Und jetzt sind sie aneinander gekommen in ihrer Verzweiflung, haben sich gegenseitig umgebracht. Moab, auf, lasst uns Beute machen. Aber die Israeliten, die haben Wasser getrunken, die haben neue Kräfte, neuen Glauben, neue Motivation durch dieses Wasser vom Himmel bekommen. Und es war für sie ein leichtes, die verwirrten Feinde zu schlagen. Genau so, wie Gott es gesagt hatte. Ich glaube, die meisten von uns haben erlebt, schon erlebt, wie der Himmel plötzlich hereingebrochen ist in ihr Leben und wie das so eine übernatürliche Dimension freigesetzt hat, wie das krasse Veränderungen gebracht hatte. Ich denke da zum Beispiel an meine geistliche Neugeburt. Ich denke daran, nachdem ich Jesus um Vergebung meiner Schuld gebeten habe, wie Gott mir ein neues Leben geschenkt hatte. Das war eine Explosion von Leben, die in mich hineingekommen ist. Das hat jeder um mich herum gemerkt, aber jeder. Und ich denke an diese Zeit in Turin, an diese 5 Wochen, wo Tina im Koma lag, wo wir gebetet haben. Und ich an den Punkt gekommen bin, nach 5 Wochen, habe ich gesagt, Gott, das kann nicht sein, die ganze Schweiz betet. Und meine Frau, jeden Tag kommt sie dem Tod einen Schritt näher, das kann nicht sein. Und ich komme in den Spital und Tina hat die Augen offen. Und sie war halbseitig gelähmt und die Ärzte haben gesagt, Wunder über Wunder. Aber schaut die Röntgenbilder, sie wird ewig wird sie einfach gelähmt sein. Und als Krankenbruder wusste ich, was das bedeutet. Aber ich habe weitergebetet und Menschen haben weitergebetet. Und heute kann Tina wieder Klavier spielen. Wow. Ich erinnere mich zum Beispiel, wo der Himmel über mein Leben hineingekommen ist, nachdem ich 2-mal einen bösartigen Hexenschuss hatte. Ich hatte das viel, aber 2-mal habe ich erlebt, wie Gott mich von einer Sekunde auf die andere geheilt hat. Und 1-mal, das steht sogar in meiner Krankengeschichte, hat der Arzt vermerkt, wurde geheilt durch das Gebet. Ist das nicht genial, oder? Wenn der Himmel hineinbricht, dann interessiert den Himmel diese physikalischen Gesetze plötzlich überhaupt nicht mehr. Dann müssen muss diese medizinische Logik einfach abtreten und Raum machen der Herrlichkeit Gottes. Und ich bin überzeugt, wir könnten heute Morgen viele solcher Zeugnisse sammeln heute Morgen von diesen glorreichen Momenten, wo der Himmel auf die Erde hereingebrochen ist. Aber leider erleben wir das oft erst so tropfenweise. Und ich bin überzeugt, es ist deswegen, weil unser Denken noch nicht ausreichend erneuert worden ist, dass wir noch lange nicht so denken, wie Gott denkt und lange noch nicht so sehen, wie Gott sieht. Und wir haben erst kürzlich uns darüber unterhalten, haben gesehen, dass Gottes Wort uns sagt, wir brauchen nicht irgendwie unser Denken ein bisschen aufzupeppen oder salonfähig zu machen. Unser Denken muss eine Metamorphose, eine göttliche Transformation erleben. Wollen wir uns danach ausstrecken, dass das geschehen kann? Die Erneuerung des Sinnes beginnt mit Buße, mit einem Prozess des Umdenkens. Buße tun bedeutet vom Urtext her zurückzukehren und so zu sehen, wie Gott sieht, wie Gott die Dinge sieht aus seiner Perspektive. Und damit das geschehen kann, müssen wir darum ringen, dass der Geist Gottes uns Offenbarung schenkt über sein ewig gültiges Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das Ziel des erneuerten Sinnes ist es, immer mehr und mehr mit dem Himmel übereinzustimmen, sich zu synchronisieren. Die Frage bleibt immer wieder, was ist der Wille Gottes? Ist es Krieg? Ist es, dass die Menschen sich gegenseitig umbringen? Was ist es? Unbestritten ist, dass im Himmel Gottes Wille 100%ig geschieht in der Gegenwart Gottes. Da gibt es keiner, der lügt, ich sag's euch. Und Jesus hat den Willen Gottes hier auf der Erde unkompliziert definiert und offenbart. Einfacher könnte man das nicht machen. Er hat uns beten gelernt in Matthäus 16. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott möchte, dass sein Wille, sein perfekter, wunderbarer, harmonischer Wille, der im Himmel geschieht, auch auf der Erde sich ausbreitet. Im Himmel gibt es Gott sei Dank kein Egoismus und auch keine Lieblichkeit. Streiten lernst du nicht im Himmel. He? Spaltungen wird es auch nicht mehr geben. Es wird keine Depression mehr geben im Himmel. Es wird keine Krankheiten mehr geben im Himmel. Es wird keine Armen geben im Himmel, weil dort ein guter Vater regiert. Jesus hat also seine Wünsche nicht geheim gehalten, sondern er wünscht, dass diese Realitäten des Himmels immer mehr auf diese kaputte, zerrissene Welt eindringen und hineinkommen. Er will, dass wir auch lernen zu beten und zu handeln, dass der Wille des Königs hier und jetzt verwirklicht wird. Einfach ausgedrückt. Alles, was im Himmel frei agieren kann, wie Freude, Friede, Weisheit, Gesundheit und all die anderen guten Verheißungen, die wir in der Bibel lesen können, sollen in unserem Leben, in der Gemeinde, in unserer Umgebung auch frei agieren können. Deswegen sind wir hier auf dieser Erde. Und alles, was im Himmel nicht aktiv ist, wie Krankheit, Sünde, Gebundenheit, soll auch auf der Erde nicht aktiv sein. Und der Himmel und das Reich Gottes werden überall dort sichtbar und manifest, wo wir Gottes Willen erbeten, erstreben und auch tun. Sprich, wo wir ihm den Raum geben, zu herrschen, zu regieren. Und das ist es, was die Bibel sagt, wenn sie von der Erneuerung des Geistes, von dieser Transformation, dieses Sinnen spricht. Und möge Gott uns helfen, mehr und mehr zu denken, wie Gott denkt. Je mehr wir lernen, unsere Gedanken mit dem Himmel zu synchronisieren, gleichzuschalten, kann der Himmel und das heilbringende Übernatürliche in diese Welt hineindringen. Und um das in ein Konzept zu fassen, sehen wir das Leben von Jesus an. Was hat er gemacht? Er kam vom Himmel, von der Herrlichkeit. Und was hat er gemacht? Jesus lehrte und demonstrierte, dass das Königreich Gottes, die Herrschaft seines Vaters, eine Gegenwartsrealität ist. Das Königreich Gottes existiert jetzt in der unsichtbaren Welt und es ist viel gigantischer als das, was wir sehen und spüren mit unseren Sinnen. Und was hat jetzt Jesus gemacht? Kommen von der Herrlichkeit. Matthäus 4,17 sagt, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus zog durch das ganze Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft des Evangeliums, der Frohbotschaft vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes. Und was machte er? Er brachte den Himmel auf die Erde. Er heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Konzept verstehen, dass auch Jesus in seiner Gestalt als Mensch keine Wunder aus sich heraus selber tun konnte. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, nur das, was der Vater mir zeigt. Aber unter der Salbung des Heiligen Geistes hat er in der Abhängigkeit zu seinem Vater den Willen Gottes auf die Erde gebracht. Durch die Salbung. Und die Bibel sagt, die Salbung bricht jedes Joch. Aber die Bibel sagt auch, dass dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir und in mir lebt, wenn du ein Kind Gottes bist. Und diese Salbung bricht jedes Joch. Und so ist eigentlich die Natur unseres Auftrags die gleiche wie die Jesus hatte. Als Gemeinde sind wir berufen, bevollmächtigt Gottes Herrschaft auf der Erde auszudehnen und zu demonstrieren, wie er im Himmel geschieht. Und das geschieht, wenn wir lernen zu sehen, wie Gott sieht. Und deswegen ringen wir jeden Tag, Gott, gib uns Offenbarung über dein ewiges Wort. Und so war der Auftrag der Apostel in Matthäus 10, diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Geht verkündet, das Himmelreich ist nahe. Das hat ja Jesus genauso gemacht. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Wir sollen das, was Jesus angefangen hat, also weitertragen. Und wer noch nicht überzeugt ist, der soll Matthäus 16,17 lesen. Unmittelbar beim Missionsbefehl steht, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und die hingehen eigentlich. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Was heißt das? Das heißt, dass der Himmel hereinbricht. Gott möchte, dass der Himmel hereinbricht. Er eifert, dass der Himmel hereinbricht. Gott will, dass unsere Umgebung verwandelt wird durch die Kraft Gottes und durch seine Gegenwart durchdrungen wird. Und Gott wünscht, dass wir lernen, unsere Gedanken mit ihm zu synchronisieren. Er wünscht, dass wir lernen, Hand in Hand mit dem Reich Gottes zu arbeiten, sodass die Realität des Himmels diese irdischen Probleme einfach verdrängen, sie überwältigen und das irdische Leid auch an vielen Orten besiegt. Und wir möchten auch zurückkehren zu diesem Generalauftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und wie gesagt, das geschieht durch unser Umdenken. Gott hat immer wieder Zeiten gegeben, wo der Himmel auf die Erde hineingebrochen ist. Und er möchte es tun in größeren Maßen. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich über Erweckung gelesen habe, auf Italienisch, auf Englisch, auf Deutsch. Und bis zu meinem Tod werde ich weitere solche Geschichten lesen, wo Gott Hunderte und Tausende Menschen berührt hatte, geheilt hatte, wo Sünder überführt worden sind von ihren Sünden und sich an den Säulen der Kirchen festgehalten haben, weil Gottes Geist sie überführt hat von ihrer Schuld und sie gedacht haben, ich werde lebendig ins Totenreich hinunter befördert. Wow, das ist so spannend, wenn der Himmel hineinbricht. Und dennoch hat er sich aus, genau, Gott wirkt souverän, das ist klar, das lese ich in diesen Büchern. Er macht nicht, was wir wollen und schon gar nicht so, wie wir das einfach organisieren. Und dennoch hat Gott sich aus irgendeinem Grund entschieden, oft erst dann zu wirken, wenn wir synchron laufen mit ihm, wenn wir mit ihm übereinstimmen, mit ihm zusammenarbeiten. Und sehr oft sehen wir in diesen Erweckungsgeschichten, dass der Segen des Himmels oft erst dann hereingebrochen ist, in diese Welt, nachdem seine Kinder Schritte des Glaubens gemacht hatten und zuvor bildlich gesprochen Gruben ausgegraben hatten, wo der Segen des Himmels Platz haben konnte. Und es gibt eine Vielzahl dieser Gruben. Wir möchten diese Woche in den Lebenskulten darüber nachdenken, welche Gruben sind da, die wir graben können, von denen der Himmel Notiz nimmt, wenn wir sie graben. Betrachten wir einige Beispiele. Ich beginne mit einem krassen, das macht nichts, mit treuer Verwalterschaft. Ich glaube nicht an das extreme Wohlstandsevangelium, das oft in den USA verkündet wird. Aber ich glaube, der himmlische Vater möchte, dass jedes seiner Kinder gesegnet ist, auch materiell gesegnet ist, dass es ein Zeugnis ist für seine Umwelt. Das glaube ich. Aber bevor Gott uns versorgen kann mit dem, was er geben möchte, mit seinem Überfluss. Und Jesus hat gesagt, ich möchte euch ein übervolles Maß geben. Da kommt es tatsächlich vor, dass er uns manchmal prüft, ob wir auch bereit sind, die Prinzipien des Wortes Gottes zu befolgen. Und ich habe euch Matthäus 3,10 aufgeschrieben. Das unterstreicht ein bisschen dieses Bild, das wir heute Morgen lesen, wo der Himmel hereinbricht. Bringet den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe. Hey, Gott sagt dir, hey, wenn du nicht glaubst, dann probier es doch wenigstens mal. Sei nicht so ein verbohrter Typ. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und wo wir bereit sind, ihm zu vertrauen und Schritte des Glaubens machen, wird Gott zu seinem ewig gültigen Wort stehen. Und habt ihr gelesen? Er sagt, ich öffne die Fenster des Himmels. Pass auf, wenn er die Fenster des Himmels öffnet, dass nicht erschlagen wirst von dem Segen, der von oben kommt. Du. Wow. Aber verstehen wir? Das kann so eine Grube sein. Weiter möchte Gott zum Beispiel durch seine Kinder Menschen heilen, die krank sind. Wem gilt dieser Auftrag? Gilt er den Pastoren, den Heilungsevangelisten? Es ist so klar, er gilt allen seinen Kindern. Wir sind alle Repräsentanten seiner Königsherrschaft. Und in diesem Auftrag hat Gott eine ganz klare Arbeitsaufteilung festgelegt. Er ist zuständig, dass die Menschen geheilt werden. Das ist nicht unser Job. Aber wir haben diesen Job, diese Verantwortung, für kranke Menschen zu beten. Das ist aber ein Risiko. Ja, was machen wir, wenn Gott denn nicht heilt? Ohne Glauben und Risikobereitschaft wird der Himmel nicht hereinbrechen. Und wir müssen lernen, umzudenken. Und wir müssen lernen, das als Privileg zu sehen. Vor ein paar Wochen waren wir in der Ostschweiz in unserem Garten und da kam unser Nachbar in den Garten und hat mir sein Herz ausgeschüttet. Er hat gesagt, ich kann bald meine Arbeit als Landmaschinenmechaniker nicht mehr weiterführen. Meine Hand schmerzt so sehr, die Ärzte wissen nicht, was wir machen können. Er hat seine Not geschildert in allen Facetten. Und währenddem er so mit mir gesprochen habe, habe ich mit Gott gesprochen. Und je länger es gegangen ist, habe ich immer mehr, habe ich immer mehr Ausreden formuliert, wieso jetzt dieser Mann überfordert wäre, wenn ich ihm mein Gebet anbieten würde. Geht's dir manchmal auch so? Und ich war an einem guten Punkt und dachte, auf der sicheren Seite zu sein. Und dann erzählt er mir auch ein bisschen mit Verzweiflung, hör mal, ich war auch bei einem Geistheiler. Und das hat auch nichts geholfen. Und da habe ich mir gedacht, Jürg, was für ein elender Feigling bist du eigentlich? Da haben wir von Gott ein Geschenk bekommen. Und der muss zum Geistheiler gehen, weil da niemand ist, der für ihn betet. Und ich habe gesagt, darf ich für dich beten? Und ich habe ihm die Hand genommen und ich habe sie gesegnet. Und ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal in der Ostschweiz sind, was geschehen ist. Wow, verstehen wir das? Gruben graben, tun, was unsere Verantwortung ist und der Rest. Hey, Jesus kann gut mit dem umgehen. Hey, mach dir keine Sorgen, wenn der nicht heilen möchte. Der weiß schon, wie das geht, oder? Gott will mannigfaltig heilen, helfen, eingreifen, sich verherrlichen in allen möglichen und unmöglichen Gebieten unseres Lebens. Aber er tut das aus irgendeinem Grund. Nicht selten erst dann, wenn wir bereit sind, symbolisch gesprochen, eine Grube auszuheben mit unseren Gebeten. Ich habe nicht eine einzige Erweckungsgeschichte gelesen, die einfach total souverän über Menschen gekommen ist. Bei der Extremensgeschichte gab es mindestens zwei alte Frauen, die gebetet haben und Gott das Thron Tag und Nacht über längere Zeit hartnäckig bestürmt hatten. Und leider leben wir in einer Gesellschaft, wo diese Kultur des Gebetes nicht so gegriffen hat. Das geht nicht in unser Denken hinein. Ganz anders bei den Asiaten. Tina und ich waren ein paar Monate auf den Philippinen und haben das kennengelernt. Aber wir haben noch nie in all den Jahren so viel Vollmacht gesehen, wie von diesen Menschen, die oft täglich stundenlang gebetet haben. Und dementsprechend waren auch die Resultate. Da war nichts gepusht. Da haben sich Menschen bekehrt. Ich denke an das Zeugnis von Pastor David Yankee Joe. Der hat begonnen in ganz schwierigen Situationen. Aber auch da in diesem Korea gibt es wirklich diesen Gebetsgeist. Und es gibt diese lustige Anekdote, wo die haben so viel gebetet, der ist morgen mal früh aufgestanden, das Gebettreffen vergessen, sich zu kleiden, ist noch mit dem Bischof vor der Kirche gestanden. Aber die haben gebetet und plötzlich ist seine Kirche gewachsen. Unter schwierigsten Umständen. 1000, 10.000. Und dann ist er langsam bei hunderttausenden Mitgliedern angekommen. Lest das mal nach ein bisschen im Internet. Und wenn deine Kirche bis auf 100.000 Leute wächst, dann wirst du telefoniert, oder? Dann haben sie von Europa gerufen, Yankee Joe, komm und sag uns, erzähl uns von deinen Strategien des Erfolgs. Und der Yankee Joe hat gedacht, ich diene Gott, ich komme. Und nach ein paar Mal hat er begonnen, diese Einladungen nach Europa abzuschlagen. Und hat das so begründet, gesagt, hört mal, ich komme gern. Aber zuerst lehrt ihr mal Zeit zu investieren, zu beten. Und wenn ich sehe, dass er das macht, komme ich wieder. Hey, nehmen wir nochmals diese bildliche Geschichte, die wir heute gesehen haben mit diesen Gruben. Wer hat da gegraben? Einer neben dem anderen. Das ganze Volk zusammen hat sich zusammengetan für dieses Projekt. Und das Neue Testament spricht tatsächlich immer wieder von diesen gewaltigen Verheißungen auf das gemeinsame Gebet der neutestamentlichen Gemeinde. Das lesen wir in der großen Gemeinde von Jerusalem, das lesen wir an anderen Orten auch. Ich habe es in den Gebetstagen schon gesagt. Ich glaube, Gott ist bereit, uns das Wallis zu schenken, wenn wir bereit sind, einträchtig zusammenzustehen und konsequent zu beten dafür. Ich glaube es, Gott schenkt uns das Wallis. Wow. Gott will helfen, will eingreifen, mannigfaltig. Aber aus irgendeinem Grund hat er gesagt, aber ich will es nicht allein tun, ich möchte dich mindestens im Boot haben. Wow, ein Geheimnis. Weiter hat zum Beispiel Gott verheißen, seinen Segen auszugießen, wenn wir uns danach ausstrecken, eins zu sein und die Ergänzung zu suchen. Besser gesagt, biblischer noch, die Einheit zu bewahren. Und schaut doch dieses Bild, das auch wieder passt aus Psalm 133 zu unserem Thema heute. Siehe doch, wie gut und wie kostbar ist es, wenn Geschwister in Einheit zusammenwohnen. Es ist so erfrischend wie der Tau. Woher kommt er? Vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Verstehen wir? Wir haben da einen Anteil. Gehorsam Gottes Wort und seiner Stimme gegenüber. Und auch wenn wir gehorsam sind gegenüber Gottes Wort und seiner Stimme, kann das eine Grube sein, wo Gott seinen Segen ausgießen möchte. Nehmen wir die Geschichte von Petrus, der die ganze Nacht frustriert gefischt hat und nichts gefangen hat. Und dann kommt so ein religiöser Typ und predigt da noch und er möchte eigentlich lieber heimschlafen gehen. Und er sagt ihm, jetzt gehst du noch mal raus, wirf nochmals dein Netz aus. Und er sagt, du bist eigentlich ein bisschen bescheuert, hat es sehr nett formuliert. Du verstehst nichts von diesem Metier, aber auf dein Wort hin, da werfe ich mein Netz nochmals aus. Und er hat den dicksten Fang seines Lebens an Land gezogen. Wenn wir gehorsam sind Gottes Wort gegenüber, dann geschieht was. Lebensgruppen können so eine Grube sein, wo Gott seinen Segen ausgießen und Jüngerschaft multiplizieren möchte. Aber sehen wir, da sind wir mitbeteiligt. Da sind wir mitgerufen, mitzumachen, involviert zu sein, aktiv einen Beitrag zu leisten. Und wenn wir das tun, sagt Gott, das werde ich einfach auch belohnen. Lobpreis kann so eine Grube sein. Wow, das müssen wir nicht erklären. Aber Lobpreis, Gott, wenn gefragt wurde, welcher Stamm muss zuerst gehen, hat Gott immer gesagt, send Judah first. Lass Judah zuerst ziehen. Judah heißt im Hebräischen Lobpreis, zuerst Lobpreis. Dann kannst du immer noch beten und bitten und jammern, oder? Aber zuerst mal Lobpreis. Das kann so eine Grube sein. Auch wenn wir aktiv danach streben, ein heiliges Leben zu führen, graben wir damit eine Grube, wo Gott den Himmel und seine Herrlichkeit hereinbrechen lassen kann. Gott wollte sein Volk nach vielen Umwegen endlich ins verheißene Land bringen. Aber bevor sich der Jordan geteilt hat, hat Josua dem Volk gesagt, heiligt euch oder reinigt euch, bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Wow, ich habe keine Erweckungsgeschichte gelesen, wo Gott am Anfang dieser Erweckungsgeschichte nicht Menschen in dieses heilige Leben hineingeführt hat. Das war bei jeder Erweckung so. Und schminken wir es ab, die Idee, dass wir uns selber nach diesem heiligen Leben trachten können, in der Heiligung nachstreben können, das funktioniert nicht. Da sind wir angewiesen auf die Gnade Gottes und sagen, hilf uns, das ist uns zu hoch. Aber wir haben darin einen wirklichen Anteil zu haben. Halleluja. Ich habe irgendwie das verlangt. Die Suche nach der Gegenwart Gottes, machen wir das noch, oder? Kann so eine Grube sein, wo wir die Verantwortung haben, sie zu graben, bevor der Himmel hereinbrechen kann. Was ist geschehen, als Jesus gestorben ist? Der Vorhang im Tempel hat sich geteilt, das heißt, der Vater steht mit offenen Händen und will sein Volk so nah an seinem Herz haben wie möglich. Und da sagt uns Psalm 16,11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Füge von Freuden ist vor deinem Angesicht. Liebigkeiten in deiner Rechten immer da. Freude von Fülle. Und jeder von uns wird mal ein bisschen einen Tag erleben, wo so ein Geist der Schwermut über ihn kommt. Und ich sage dir, wenn wir Gottes Thron bestürmen, wenn wir in diese Arme des Vaters, die er ausbreitet uns gegenüber, wenn wir in sie hineinlaufen, da muss jeder Geist des Schwermuts in die Knie gehen vor der Gegenwart Gottes. Halleluja, Herr. Gott ruft uns heraus, in diesem Jahr Schritte des Glaubens zu machen und bereit zu sein, Risiken einzugehen. Wie dieses Volk Israel in der Wüste. Sie waren am Ende. Sie waren entmutigt. Sie sahen keine Hoffnung mehr, aber Gott hat gesagt, ich bin mit euch. Und ich verlange ein kleines von euch. Grabt mir diese Gruben. Was für eine Herausforderung, mit der letzten Kraft, mit der großen Entmutigung, das anzugehen. Aber Gott hat sein Wort eingelöst, nachdem sie nach seinem Wort gehandelt hatten, und hat die Schleusen und die Fenster des Himmels geöffnet und seinen Segen hereinbrechen lassen. Und ich sage dir eines, wenn der Segen des Himmels hereinbricht, dann pass auf, dann kommt eine richtige Flut. Dann kann sich dein Leben von heute auf morgen komplett verändern. Und vielleicht fordert dich Gott in diesem Jahr auf, aufzustehen und deine Komfortzone etwas zu verlassen, auch mal ein Risiko einzugehen, indem du beginnst, was weiß ich was, prophetisch zu reden, prophetisch zu dienen. Und du wirst sehen, wo du das im Glauben machst, dass Gott Türen öffnet. Vielleicht fordert dich Gott hinaus, endlich deine Gabe einzusetzen. Und du wirst sehen, wie sein Segen kommt. Und ich empfinde stark, dass Gott die in diesem Jahr Menschen herausfordern, vergessen gegangene Visionen neu auszugraben, zu beleben und umsetzen. Es gibt Visionen, die hat Gott vielen von uns gegeben. Und Gott sagt dir, in diesem Jahr ist die Zeit da, wo ich möchte, dass du mir eine Grube gräbst, wo du einen Schritt aufs Wasser machst und du wirst sehen, dass diese Visionen und Träume sich erfüllen. Und ich glaube, es ist ein Jahr, wo Gott uns herausfordert, dass wir lernen, für Kranke zu beten, die Gott uns über den Weg schickt. Und wir werden Gott herausfordern. Wir werden im März auch Heilungstage haben, mit Andreas Straub haben. Wir möchten Gott herausfordern und sagen, jawohl, lass den Himmel hereinbrechen hier. Und ich denke, es ist ein Jahr, wo auch Gott Menschen herausfordert, aufzustehen und zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, nimm meine 2, 3 Fische und meine Brötli und vermehre sie. Und wo du das machst, du wirst sehen, wo du einen Schritt machst, Gott gegenüber, kommt er dir 10 Schritte entgegen. Halleluja, Herr. So spricht der Herr, hebt in diesem Tal Grube an Grube aus, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt. Halleluja. Gott möchte, dass wir Gräben vorbereiten, die er füllen kann. Gottes Feuer fällt überall dort, wo wir ihm ein Opfer bringen. Es war der Gnadenprediger Paulus, der gesagt hat, wir sollen Gott unser Leben als ein lebendiges Opfer darbringen. Ich empfinde, Gottes Wort an uns heute ist, macht euer Leben, macht das CCP voller Gruben, damit ihr die göttlichen Wasserfluten empfangen könnt. Macht euch bereit für die Kraft des Heiligen Geistes. Seid bereit, das zu empfangen, was er geben will. Jeder an seinem Platz, in seinem Bereich, in seiner Familie. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns Menschen nicht in unserem Elend lässt, Herr Jesus. Du bist ein Gott, der vom Himmel her gekommen ist. Du hast die Herrlichkeit verlassen, bist Mensch geworden, hast unsere Sprache gesprochen, damit wir dein wunderbares Herz verstehen, Herr. Und auch heute möchtest du, dass der Himmel hereinbricht, Herr. Gib uns die Gnade, dass wir lernen, umzudenken, Herr Jesus. Gib uns die Gnade, dass wir sehen, wie du siehst. Gib uns deine Perspektive, die immer weitsichtig ist, die immer Hoffnung hat, Herr. Hilf uns, lernen zu sehen, wie du siehst, Herr. Lass uns unsere Flügel ausbreiten auf dich harren und wir werden emporgehoben, wie mit Flügeln von Adler, Herr. Und danke, dass das ein Jahr ist, wo wir auch im Glauben Gruben graben können, Herr. Und dich herausfordern, dein Wort herausfordern, Herr, dass du kommst und uns überschüttest mit deinem wunderbaren Segen. Zeige einem jeden von uns, was es heißt, welche Gruben daran sind zu graben, Herr, wo die Prioritäten zu setzen sind. Herr, und du sagst, dass jeder, der sich auf dich einlässt, nicht zu Schanden werden wirst. Und ich setze einen jeden frei, Jesus, Herr, der bereit ist, aufzustehen. Ich setze diejenigen frei, die du rufst, ihre Visionen, ihre Berufungen auszugraben, Herr. Herr, ich segne sie in deinem Namen, dass sie in neue Dimensionen kommen, Herr. Und ich danke dir, dass sie du erschüttern wirst und erfreuen wirst an dem Maß des Segens, der vom Himmel her kommen wird. Wie genial bist du, großer Gott. Halleluja. Oh, Halleluja. Wir möchten noch ein Lied singen, möchten Gott eine Antwort wirklich geben. Sabine wird dann auch noch abschließen. Nehmen wir dieses Wort mit in diese Woche. Ich denke wirklich, es kommt vom Himmel und es möchte etwas auslösen. Es soll kein Druck sein, denn Gottes Geist möchte uns helfen in all diesen Dingen, möchte uns das freisetzen, was wir selber gar nicht freisetzen können. Wir sind berufen, aus der Gnade zu leben, aus den Ressourcen, die der Himmel uns schenken möchte. Halleluja. Amen.